Die Fortsetzung, die Dostojewski hier ankündigt, hat er dann nie geschrieben. Aber in seinem Leben hat er sie erlebt, wie Manischwirk das vorhin schon erwähnte. Er selber, seine eigene Geschichte, ist genau so. Im Gefangenenlager kommt er zum Glauben und sein Leben wandelt sich. Vom Atheisten und Revolutionär zu einem Menschen, der Christus gehört. Und insoweit werden wir jetzt diese Geschichte fortsetzen. Schuld und Sühne, so ist diese Predigt überschrieben. Und die Frage stellt sich natürlich, ob das heute noch aktuell ist, ob wir über Schuld und Sühne reden können. Ich schalte das Radio an und ein Moderator sagt, wie würden Sie denn die Sünder bestrafen? Und als ich genauer hinhöre, merke ich, er redet über die Erfüllung der Maastricht-Kriterien für EU-Mitgliedstaaten und wie man denen beikommt, die sie nicht erfüllen. Ein weiteres Beispiel. Der Chefredakteur der Zeitschrift Psychologie Heute, Heiko Ernst, schreibt ein Buch mit dem Titel »Wie uns der Teufel reitet« über die 7 Todsünden. Und er beschreibt das Zerstörerische der Sünde und der Schuld, die Menschen auf sich laden. Die meisten Menschen unserer Tage, und Sie sicherlich auch, würden zugeben, dass Sünde, dass Schuld etwas Zerstörerisches hat in unserem Miteinander. Die Bibel sagt, es ist noch viel mehr. Es ist noch viel mehr, als dass es Zerstörung anrichtet zwischen Menschen. Nein, es ist etwas, was zwischen uns und Gott steht. Ganz fundamental sich in den Weg stellt zwischen uns und Gott. Und das wollen wir uns anschauen im Römerbrief, im 3. Kapitel. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, schlagen Sie das doch bitte mit auf. Römerbrief Kapitel 3, ab Vers 21 werde ich vorlesen. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es macht keinen Unterschied, ob jemand zum jüdischen Volk oder zu anderen Völkern gehört. Alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes Herrlichkeit verloren. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht dastehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn, nämlich Jesus Christus, hat Gott vor aller Welt als Sühnezeichen aufgerichtet. Durch sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, ist die Schuld getilgt. Das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. So erweist sich Gott als treu und gerecht und vergibt den Menschen in seiner großen Nachsicht die Verfehlungen, die sie bisher begangen haben. Ja, in unserer gegenwärtigen Zeit erweist Gott seine Gerechtigkeit, nämlich seine Treue zu sich selbst und zu den Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit und das für alle, die einzig und allein darauf vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Soweit dieser Text aus dem Römerbrief, Römer 3. Und ich möchte mit Ihnen einige Gedanken über diesen Text teilen. Zunächst beobachten wir, es ist sehr leicht zu sagen, dieser oder jener ist schuld. Und es ist schwer zu sagen, ich bin schuldig. Aber dieser Text sagt uns unmissverständlich, dass alle Menschen, also das heißt auch jeder von uns, der hier im Raum sitzt, dass wir schuldig werden vor Gott, dass wir schuldig geworden sind. Das heißt, du selbst hast Schuld auf dich geladen, die zwischen dir und Gott steht. Und das gilt für alle, das heißt ohne Ausnahme. Davon bist du auch betroffen, wenn du ein moralisch vielleicht einwandfreies Leben geführt hast. Du bist schuldig. Von dem alten Fritz, Herrscher in Preußen, erzählt man, dass er sich gerne mal so inkognito, also in ganz normaler Alltagskleidung, unter das Volk mischte. Und er ging auch ins Gefängnis in dieser Montur. Und er ging ins Gefängnis und unterhielt sich mit den Gefängnisinsassen. Und er hörte sich an, was die Leute ihm zu sagen hatten. Der eine sagte, ja, das mein Elternhaus und die Gesellschaften, die ich geraten sind, die haben mich dazu gebracht, dass ich jetzt hier bin. Der andere erzählte von einem Richter, der ihm eins auswischen wollte. Der dritte sagte, dass er ja wirklich nichts dafür könne. Der vierte sprach von einem Justizirrtum. Dann kam er in eine weitere Zelle und da saß jemand und sagte, wissen Sie was, ich bin zu Recht hier. Ich habe Schuld auf mich geladen und darum bin ich hier. Schere er sich raus, sagte der alte Fritz, dass sie mir diese aufrechten anderen Bürger, die hier sind, nicht noch beschmutze. Stell dich und büße deine Schuld, sagt Gott. Jesus hat gesagt, es ist kinderleicht, die eigene Schuld zu sehen. Es ist kinderleicht, sagt Jesus, die Schuld bei anderen zu sehen. Die sieht man sofort und denkt, Moment, kann ich dir da mal behilflich sein? Du hast da echt eine Schwäche, einen Fehler, eine Sünde. Aber die Schuld beim anderen, bei mir selbst zu sehen, das ist recht schwer. Wir saßen vor kurzem zusammen mit mehreren Leuten am Tisch und unterhielten uns über diese Sache Sünde, Schuld. Kann man davon heute noch reden? Und da sagte einer, ja, es reden viele Leute davon. Aber die meisten reden davon, wo andere schuldig geworden sind. Wir sind sehr empfindlich darauf, wenn Politiker ihre Versprechen nicht einhalten. Wir sind empfindlich, wenn Dopingsünder nicht zu dem stehen, was sie getan haben. Dann warten wir vor dem Fernseher, wenn wir ein Interview schauen, darauf, dass er es jetzt endlich mal sagt und zugibt. Dass der Politiker sagt, dass er ein falsches Versprechen gegeben hat. Dass die deutsche Regierung oder die türkische Regierung oder wer auch immer dazu steht, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Aber wir gestehen so ungern unsere eigene Schuld. Wir sagen so ungern, ja, ich habe mich versündigt. Wir sagen lieber, ich habe das nicht so gemeint. Ja, ich hätte es besser machen sollen oder es war nicht so gut, aber so reden wir. Und meine Frage an Sie ist, ob Sie einen Menschen haben, dem Sie Ihre Schuld eingestehen. Haben Sie einen Menschen, dem Sie Ihre Schuld eingestehen? Und vor dem Sie offen sozusagen die Karten auf den Tisch legen und sagen, wo Sie schuldig werden. Das frage ich deswegen, weil ich meine, dass wir uns manchmal vielleicht vor Gott relativ leicht tun, unsere Schuld zu bekennen, so als wäre es bei Gott weniger empfindlich, über Schuld zu reden, aber dass wir uns schwer tun, das auch vor Menschen zu tun und zu sagen. Und darum meine Frage, hast du einen Menschen, vor dem du auch deine Schuld eingestehen kannst und dem du das anvertrauen kannst, was dir auf der Seele liegt? Der zweite Gedanke, nicht jedes Schuldgefühl ist echte Schuld. Wenn wir uns fragen, worin besteht denn die Schuld eines Menschen, dann meine ich, ist es wichtig für uns, dass wir unterscheiden zwischen falschen Schuldgefühlen und echter Schuld, die wir vor Gott haben. Wie unterscheidet man das? Wir sehen in dem Kapitel 3 des Römerbriefes, dass hier die Schuld näher beschrieben wird. Wenn man einige Verse davor schaut, ab Vers 10, dann steht da, kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Also so wird Schuld oder Sünde beschrieben. Ein Mensch fragt nicht nach Gottes Willen. Und dann werden jetzt Beispiele dafür gebracht. Verdorben sind sie. Niemand ist da, der Gutes tut. Das heißt also, wenn wir versäumen, etwas Gutes zu tun, dann ist das eine Schuld. Wenn wir in der Lage waren, etwas Gutes zu tun und es nicht getan haben. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Das heißt, vernichtende Worte sind hier angesprochen, dass sie als Schuld von Gott gewertet werden. Von ihren Lippen kommen böse Lügen, also alle Unaufrichtigkeit wird hier genannt. Tödlich wie Natterngift sind ihre Reden. Hier ist also Lästern und zerstörerisches Reden gemeint. Wo sie gehen, hinterlassen sie Trümmer und Elend. Was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt. Keine Friedensstifter. Sie wissen nichts von Gottes Furcht, wird danach noch gesagt. So wird hier Sünde oder Schuld gegenüber Gott beschrieben. Und hier sind, glaube ich, bewusst nicht die 10 Gebote genannt. Bewusst deswegen nicht, weil wir als Menschen dazu neigen, im Anblick der 10 Gebote vielleicht uns selbst zu schnell eine reine Weste, eine weiße Weste auszustellen. Und das heißt, dass wir uns wiederentdecken sollen vor dem, was uns Gott als Spiegel vorhält und sagen können, ja, Schuld bedeutet, dass Gott uns ins Gewissen geredet hat und wir uns selber darin erkennen. Und dann sind wir ungefähr auf der gleichen Stufe, was die Gottesfurcht angeht, wie Dawkins mit seinem Atheismuswahn oder genauso bewertet wie meinetwegen ein Heiko Ernst, dieser Chefredakteur von Psychologie Heute, der im Vorwort seines Buches schreibt, ich danke Gott 1000-mal, dass ich Atheist geworden bin. Über die Logik muss man sich auch nochmal unterhalten, diese Aussage. Aber das heißt, wir sind, selbst wenn wir moralisch vielleicht sagen, gut, gegen die 10 Gebote habe ich in der Form nicht verstoßen, niemand umgebracht, wie in dem Beispiel von Dostojewski, so sagt uns dieser Spiegel Gottes, dass Gott viel genauer auf unser Leben schaut und dass er uns genauso bewertet wie jemand, der ihm völlig ohne Ehrfurcht begegnet. Also das heißt, echte Schuld bedeutet, dass ich vor Gott und im Anblick seiner Maßstäbe erkenne, ich entspreche diesem Maßstab nicht. Und was sind falsche Schuldgefühle? Falsche Schuldgefühle ist etwas, was uns durch andere Menschen und ihre Bewertung begegnet. Das heißt, viele Menschen haben beispielsweise Schuldgefühle, wenn der Arbeitskollege schneller arbeitet als sie. Dann haben sie Schuldgefühle. Sie denken, ich müsste es eigentlich genauso schnell können wie er. Stimmt aber gar nicht unbedingt. Manche Menschen haben Schuldgefühle, wenn sie jemand begegnen, der sehr selbstsicher ist. Eine Frau sagt, meine Schwester ist so entschieden in ihren Ansichten, dass ich mich immer ein bisschen schuldig fühle, wenn ich nicht ihrer Meinung bin. Manche Leute haben, nachdem sie den ganzen Tag gearbeitet haben, vielleicht manche Frauen oder Männer, die im Haushalt arbeiten, sie haben den ganzen Tag für die Familie gearbeitet und abends legen sie sich einen Moment hin und dann hören sie, dass jemand anders im Haushalt rumbuschelt, dann haben sie ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, obwohl sie das gar nicht bräuchten. Falsche Schuldgefühle. Schuldgefühle haben wir manchmal auch, wenn wir weniger wählerisch oder bescheiden, wenn ein anderer weniger wählerisch oder bescheidener ist als wir selbst. Das ist auch in der Regel ein falsches Schuldgefühl. Schuldgefühle treten auch auf, wenn wir kritisiert werden. Auch nicht immer bereits Schuld. Und manche Menschen tragen zeitlebens so einen kleinen Polizisten mit sich herum, der ihnen immer sagt, was sollen denn die Menschen denken? Was sollen die Leute denken? Das kennen besonders Leute, die im Dorf aufgewachsen sind, denke ich. Was sollen denn die Nachbarn denken? Und das ist ein Schuldgefühl, das hat mit Schuld noch gar nichts zu tun. Ob es Schuld ist, erkenne ich erst in der Begegnung mit Gott. Das erkenne ich erst in der Rückgezogenheit, wenn ich mit Gott die Vertrautheit suche und mich selber an seinem Wort frage, ist das Schuld? Das ist also nicht das Gleiche. Wir sehen in einer Begebenheit, wie einem Menschen Schuldgefühle gemacht werden sollen, in einer Begebenheit, in der Jesus mit seinen Nachfolgern zusammen zu Gast ist bei Martha und Maria. Martha hantiert mit Pfannen und facht das Feuer an und denkt sich, Moment, Wo ist denn meine Schwester? Die hilft mir überhaupt nicht. Wo ist die wohl? Guckt sie raus, sieht sie, dass Maria mit den anderen bei den Männern dort sitzt und Jesus zuhört. Vielleicht hat sie einen Moment lang schwer durchgeatmet. Das ist doch unglaublich, dass sie mit der ganzen Arbeit alleine gelassen wird. Und dann sagt sie, Jesus, würdest du mal bitte die Maria reinschicken, dass sie hier mithilft? Und wir merken, als Jesus antwortet, dass Jesus sich auf diese Ebene dieser Schuldgefühle gar nicht einlässt, sondern dass Jesus die Wertfrage stellt und sagt, weißt du, ohne deine Arbeit abzuwerten, das setze ich jetzt mal in Klammern. Ich glaube nicht, dass Jesus diese Hausarbeit abwerten wollte. Sondern er sagt, Maria hat etwas Gutes gewählt. Du willst ihr Schuldgefühle machen, in diesem Fall hat sie aber etwas Gutes gewählt. Sogar das Bessere gewählt. Woran erkenne ich also, ob es ein echtes oder falsches Schuldgefühl ist? Das sehen wir hier. Echtes Schuldgefühl besteht darin, was Gott dem Menschen in der Verborgenheit seines Herzens vorwirft. In Römer 3, Vers 20 steht das hier, durch das Gesetz, also durch das Lesen des Wortes Gottes, kommt Erkenntnis der Sünde. Falsche Schuldgefühle entstehen durch das, was uns Menschen vorwerfen. Also, echte Schuld entsteht durch göttliches Urteil, falsche Schuldgefühle durch die Bewertung von Menschen. Der dritte Gedanke, meine Schuld wird nicht weniger dadurch, dass ich sie erklären kann oder mich entschuldige. In Römer 3, Vers 19 wird das ausdrücklich gesagt, dass niemand sich herausreden kann, sondern dass es unmissverständlich ist, was uns die Bibel lehrt in Bezug auf Schuld. Und die Hauptfigur dieses Romans, den wir vorhin haben reden hören, der glaubte sich im Recht. Er glaubte sich im Recht, weil er dachte, ich bin ein hochbegabter Mensch und es geht hier ja nur um eine alte, herzlose Pfandleiherin, die ich erschlagen habe. Er hatte eine ganz komische Wahrnehmung, eine Selbstgerechtigkeit. Selbst wenn wir auf solche Gedanken nie kämen, neigen wir dazu, uns selber zu entschuldigen. Schuld wird nicht dadurch weniger, dass wir sie wissenschaftlich erklären können. Schuld wird nicht weniger dadurch, dass wir sagen können, ja, andere hatten Mitschuld an der Situation. Dadurch wird doch meine eigene Schuld nicht weniger, oder? Schuld wird doch nicht weniger, wenn ich sage, ja, ich bin falsch beraten worden. Das erlebe ich manchmal bei Menschen, die auseinandergehen, deren Ehe scheitert. Die sagen dann, ja, das war von Anfang an falsch. Wir haben uns halt falsch beraten lassen. Wir wurden zur Hochzeit gedrängt oder irgendwie solche Argumente kommen dann. Als könnte ich die Schuld dieses Zerbruchs abwälzen auf jemand anderes. Menschen entschuldigen sich mit ihrem Elternhaus, mit einer Fehlprägung oder Ähnlichem. Manche sagen sogar, ja, ich habe zu viel Negatives von Christen erlebt, darum kann ich nicht mehr an Christus glauben. Ich denke, dass wir dazu neigen, als Menschen uns herauszureden und Gott sagt, unabhängig davon, dass vielleicht andere an dir schuldig werden, stelle ich dir meinen Maßstab gegenüber, mein Wort. Schau in diesen Spiegel, schau da rein und schau, ob du wirklich offenen Herzens Gott sagen kannst, ich bin unschuldig. Vielleicht geben wir sogar Gott eine Mitschuld. Dass jemand sagt, ja, hättest du mir Gott nicht diese Gefühle gegeben, des Verliebtseins zu einem anderen, dann wäre ich ja meinem Partner treu geblieben. Gott sagt, ihr könnt euch nicht herausreden. Das ist unmöglich. Und darum hat Gott eine Lösung geschaffen. Eine Lösung geschaffen, eben weil wir uns nicht herausreden können und schuldig geworden sind vor ihm. Gott hat ein Sühnezeichen aufgerichtet. Römer 3, Vers 25. Ihn, nämlich Jesus Christus, hat Gott vor aller Welt als Sühnezeichen aufgerichtet. Vor aller Welt, also sichtbar, für jeden, unübersehbar. Ich möchte Ihnen das dieses Aufrichten eines Sühnezeichens erklären, dass das sichtbar geworden ist, dass Gott ganz bewusst ein Zeichen für jedermann gesetzt hat in dieser Welt. Und wenn wir in diesem Römerbrief uns das anschauen, dann merken wir, hier sind Anspielungen aus dem Alten Testament. Die Sühnezeichen, da ist ein Wort verwendet, das erinnert an die Wüstenwanderung des Volkes. An die Zeit, als die Bundeslade und der Deckel der Bundeslade mit zwei schützenden Engeln darauf mit dem Volk unterwegs war. Und ein zweites Bild taucht in diesem Text auf, das Hingehen lassen der Sünde. Ein Bild dafür, dass Sünde vollständig getilgt wird, und ein Mensch, der das Alte Testament kennt, der erinnerte sich an zwei Sühnezeichen, die Gott schon aufgerichtet hat. Im Alten Bund, im Alten Testament. Es gab eine schwere Auseinandersetzung zwischen Gott und dem Volk Israel, in dem Gott sein Volk strafte wegen ihrer Unzufriedenheit und ihrem Murren. Und dann richtete Gott durch Mose ein Sühnezeichen auf. Er sagte, in diesem Zeichen, was jetzt aufgerichtet wird, ist es möglich, dass ihr Heilung erfahrt, dass die Strafe getilgt wird, also auch die Folgen dieser Strafe getilgt werden, und dass das Verhältnis zwischen uns wieder klarkommt. Und an dieses Sühnezeichen erinnert der Römerbrief, erinnert Paulus und sagt, es war ein sichtbares Zeichen, dass wieder Frieden ist, und das wurde deutlich durch die Heilung. Das wurde deutlich dadurch, dass die Menschen von dieser Strafe, das waren in dem Fall Schlangenbisse, Heilung erfuhren. Und was mussten sie selber tun? Sie mussten auf dieses Sühnezeichen schauen und sagen, da drauf schaue ich. Ich vertraue darauf, dass Gottes Wort gilt. Wenn er sagt, wer darauf schaut, wird gerettet. Und wer das tat, wurde gerettet. Ein Sühnezeichen, das deutlich macht, dass es sichtbar für jedermann war. Und die Aufforderung Gottes lautet, schau dahin, vertraue darauf, was ich gesagt habe, und werde heil. Und dann gab es noch ein zweites Sühnezeichen. Als dieser Text in der Gemeinde in Rom gelesen wurde, da sagten mal mindestens die Leute, die das Alte Testament kannten, Moment, er hat gerade gesagt, Gott hat die Sünde hinweggehen lassen. In seiner großen Nachsicht lässt er die Sünde hinweggehen. Und dann dachten die an die Situation, wie Gott unter seinem Volk gesagt hat, ich möchte euch ein sichtbares Zeichen setzen, dass die Sünde von euch wegläuft, dass sie weggeht und nie wiederkommt. Und dafür hat der Hohepriester die Schuld am großen Versöhnungstag im Volk Israel, das ganze Volk versammelt. Und dann wurde symbolisch die Schuld des Volkes auf einen Schafbock gelegt, indem der Hohepriester seine Hände auf den Kopf dieses Schafbocks legte. Und dieser Schafbock wurde dann weggetrieben bis in die Wüste, um dort zu verenden. Um deutlich zu machen, die Sünde kehrt nicht mehr zurück, die Gott tilgt. Ein Sühnezeichen, sichtbares Zeichen. Und so steht das auch hier im Text, dass Gott es wirklich tilgt. Das heißt, wer seine Schuld bei Jesus Christus lässt, dessen Schuld ist getilgt, weg, fort. Gott rührt da nicht mehr dran. Dann stellt sich die Frage für viele, ob Gott nicht ein Auge zudrücken könnte. Und da sehen wir in Römer 3, Vers 21, dass dort gesagt wird, Gott hat einen Weg zum Leben eröffnet, also er hat einen Weg gewählt, Gott hat ihn gewählt, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Das heißt, wir haben manchmal so die Vorstellung, ja, Gott hätte doch in seiner Barmherzigkeit einfach sagen können, naja, ist wieder alles in Ordnung zwischen uns. Das wäre doch genauso, denken wir. Und Gott sagt, nein, ich habe einen Weg gewählt, der in Übereinstimmung steht mit dem, was ich angekündigt und im Gesetz vorgeschrieben habe. Und da kommt noch eine Sache hinzu. Denn manchmal wehren wir uns dagegen, dass wir meinen, warum musste denn Jesus sterben am Kreuz? Warum so ein schwerer Leidensweg? Gott wollte ein sichtbares Zeichen aufstellen, ein objektives Zeichen, das man berühren kann, ansehen kann, worauf man schauen kann auf das Kreuz, um zu sehen, da wird meine Schuld getilgt. Das war Gottes Absicht. Das Besondere ist, wenn wir unsere Schuld von Gott getilgt haben möchten, dass es letztlich Gott ist, der die Schuld tilgt. Das sehen wir in dem Vers 26 unter dem letzten Gedanken, Jesus, reinige mich. Hier steht in Vers 26, das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. So erweist sich Gott als treu und gerecht und vergibt den Menschen in seiner großen Nachsicht die Verfehlungen. Das heißt, Gott ist derjenige, der hier handelt. Gott selbst reinigt. Er reinigt von Schuld. Nicht wir durch das, was wir tun können, nicht durch unser Schuldbekenntnis werden wir rein, sondern dadurch, dass Gott uns reinigt. Gott selbst, steht hier, verschafft diesem Rechtsanspruch Geltung. Und er verschafft dem Menschen, der sich ihm anvertraut, das, was er braucht. Nämlich Gerechtigkeit, Reinheit vor Gott. Und das Besondere, und da komme ich nochmal auf diese Sühnezeichen hier zurück, das Besondere ist, dass Gott Versöhnung zum Berühren geschaffen hat. Versöhnung kannst du berühren. Da ist einmal das Kreuz. Das Kreuz kann man natürlich bei uns zum Beispiel auch anfassen, aber man kann es vor allem ansehen. Ansehen wie die Schlange, die in der Wüste erhöht wurde. So kann man auf das Kreuz schauen und kann sagen, ja, und das, dieses Schauen ist im Alten Testament ein Vertrauen auf das Wort Gottes, das gilt. Und das heißt, dass wir im Kreuz etwas haben, was wir sozusagen, an dem wir Versöhnung berühren können. So ist das von Gott gedacht. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, Versöhnung zu berühren im Abendmahl. Im Abendmahl macht sich Gott auch berührbar. Er macht Versöhnung berührbar. So dass das ganz bewusst so ausgedrückt wird. Wenn du diesen Wein oder Traubensaft als Symbol für Jesu Blut aufnimmst in dich. Wenn du das Brot kaust und dir auf der Zunge das zergeht, dann berührst du in gewisser Weise die Versöhnung, die in Christus Jesus geschaffen wurde von Gott. Das heißt, Gott hat nicht nur im Alten Testament sichtbare Zeichen gesetzt. Gott legt Wert darauf, dass wir objektive Zeichen oder Zeichen haben, die uns erinnern daran, Versöhnung steht seit Christus zwischen uns und ihm. Und auch da vertrauensvolles Glauben an Christus ist die Grundvoraussetzung, die sich durch diesen ganzen Text zieht. Das heißt, dass ich mich vor Christus beuge und sage, bitte reinige du mich von meiner Schuld. Und das wird sicherlich am Anfang eines Weges mit Jesus Christus der Fall sein, dass wir zu dem Punkt kommen, an dem wir sagen, ja, meine Schuld steht zwischen mir und Gott. Und darum bitte ich Gott, dass er sie wegnimmt, so wie er das verheißen hat. Und dann wird das auch immer wieder mal im Leben vorkommen, vielleicht sogar ganz oft bei uns, dass wir das ganz bewusst für uns in Anspruch nehmen, Jesus, reinige mich. Ich möchte zum Schluss von einem Mann erzählen, mit dem ich vor kurzem ein Gespräch geführt habe. Seine Ehe ist gescheitert, sagt er, und da liegt ein Scherbenhaufen vor ihm. Seine Frau ist mit den Kindern ausgezogen und er sagt, er hat die Ehe halten wollen, sie wollte das nicht. Und trotzdem sagt er, ich weiß ganz genau, dass ich schuldig bin, mitschuldig, schuldig vor Gott. Es liegt auch an mir. Ich habe Schuld auf mich geladen vor Gott Schuld vor meiner Frau, Schuld an unseren Kindern. Und er erzählt, dass er um Vergebung bittet. Er bittet Menschen um Vergebung, er bittet Gott um Vergebung. Und er sagt, erst als ich bereit war, zu sagen, Gott, ich erkenne das als Schuld an. Erst da bekam ich den Mut, einzelne Dinge, einzelne Verfehlungen Gott zu bringen, auszupacken und von Gott aufarbeiten zu lassen. Und dann liest er im Lukas-Evangelium im Kapitel 15 die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen und ihrem Vater, der auf sie wartet. Und plötzlich denkt er, ja, das ist so, als der verlorene Sohn wiederkommt, dass der Vater ihn in die Würde als sein Kind zurückruft. Und dass der Vater den Sohn reinigt und nicht der Sohn mit seinem Schuldbekenntnis, er kniet noch und bekennt seine Schuld und der Vater richtet ihn auf und steckt ihm einen Ring an und kleidet ihn neu und feiert ein Fest. Und so hat er plötzlich dieses ganz starke Verlangen, dass er Gott nochmal bitten will, dass Gott ihn wirklich reinigt, reinwäscht. Und dann kommt er nach Hause. Er war, wie er diesen Bibeltext gelesen hat, nicht zu Hause. Er kommt nach Hause und hat plötzlich, das, als er im Wohnzimmer steht, das Empfinden, dass ihn ganz starke Gestalten bedrohen. Und da legt er sich lang im Wohnzimmer hin und betet zu seinem Vater im Himmel und sagt, bitte reinige mich von der Schuld, die ich auf mich geladen habe. Mach mich rein. Und er sagt, dass diese Gestalten, dieses Bedrohliche verflog und er erlebt hat, wie förmlich erlebt hat, in einem Frieden, der über ihn kommt, die Reinigung, die Gott ihm schenkt. Wir haben einen Moment der Stille. Lieber Vater im Himmel, wir wünschen uns, dass du uns reinigst von unserer Schuld. Und wir danken dir von Herzen für das Sühnezeichen, das du aufgerichtet hast in deinem Sohn Jesus Christus. Und freuen uns darüber, dass wir uns darauf berufen können. Und dass du uns reinigst und vollkommen gerecht machst. Amen.